Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir freuen uns, mal wieder hier zu sein. Ja, ich möchte beginnen mit ein paar kurzen Zeugnissen zu dem Thema aus dem Galaterbrief, wo ich predigen möchte. Das erste Zeugnis: Obwohl ich das Evangelium schon lange kannte, habe ich viele Jahre in der Sünde gelebt, mich selbst und andere verletzt. Dann hat Gott mir eines Tages die Augen für Jesus am Kreuz geöffnet, wie er mich von der Strafe für meine Sünde und durch seine Auferstehungskraft auch von der Macht der Sünde befreit hat. Ich glaubte an diese Botschaft, bekam den Heiligen Geist und lernte seitdem, dass ich meinen alten Lüsten nicht mehr dienen muss. Von Mike. Und Rob schreibt: Viele Jahre lang habe ich hart gearbeitet, um Gott durch meine eigenen Werke zu gefallen. Obwohl mein Glaube immer gesetzlicher wurde, wurde meine Gefangenheit in der Sünde immer stärker. In meiner verzweifelten Stunde drang Jesus zu mir durch. Nur er hatte getan, was ich immer versucht hatte, nämlich das perfekte Leben zu leben. Ich bekam eine Gerechtigkeit als Geschenk. In seiner Gnade heilte er einen zerbrochenen Mann, der seitdem frei ist, ruhig ist und das Evangelium liebt. Und noch ein drittes: Ich war schon 50 Jahre lang Christ, habe sogar Bibelarbeiten geleitet, aber ich hatte all die Jahre heimliche Sünden, von denen ich nicht frei wurde. Erst als ich mehrere von ihren Kursen gemacht hatte, erkannte ich, dass das Evangelium nicht nur für meine Errettung da ist, sondern für mein ganzes Leben. Es war, als hätte ich den verlorenen Schlüssel gefunden, den ich so lange gesucht hatte und doch der immer direkt vor meiner Nase gelegen hatte. Ich wurde frei. Das waren drei Zeugnisse von Männern, die in schlimmen Sünden, in der Pornografie verstrickt waren und durch Christus frei geworden sind, nachdem sie es jahrelang versucht haben, durch eigene Kraft davon loszukommen. Und Freiheit in Christus, das soll das Thema sein. Ich predige bei uns gerade durch den Galaterbrief. Mittlerweile bin ich im 5. Kapitel angekommen. Im 5. Kapitel beginnt der 3. und letzte Teil des Briefes. Der Galaterbrief ist ähnlich wie viele andere Paulusbriefe aufgeteilt, dass erst Theorie und dann Praxis kommt. Im ersten Teil, Kapitel 1 und 2 des Briefes, hat Paulus viel aus seinem Leben berichtet. Er hat den göttlichen Ursprung seiner Berufung und seiner Lehre verteidigt gegen Angriffe. Er hat da dargelegt, wie er als Apostel berufen wurde und wie er von Gott das Evangelium bekommen hat. Man könnte auch sagen, so der biografische Teil. Im zweiten Teil, Kapitel 3 und 4, da hat Paulus, legt er ausführlich dar, anhand vieler alttestamentlichen Stellen, dass wir nur aus Glauben vor Gott gerecht werden können. Und dass er da so einen roten Faden durch die Bibel zieht, dass er da darlegt, das war nicht im Alten Testament, hat Gott es auf der einen Weise versucht und hat er gemerkt, es klappt nicht, dann hat er sich was Neues überlegt. Nein, es war ein roter Faden von Anfang an. Ja, und nach dieser Dogmatik beginnt jetzt in Kapitel 5 der dritte Teil, also der dritte Teil des Kapitel 5 und 6, wo es um die Praxis geht. Da geht es um das Leben. Man könnte auch sagen, hier kommt dann die Ethik. Und dieser dritte Teil, der steht, kann man auch überschreiben als so eine dreifache Ermahnung. Die Ermahnung zur rechten Freiheit, die Ermahnung zum Leben im Geist und die Ermahnung zur Brüderlichkeit. Das vierte Kapitel endet mit dem Vers oder mit der Feststellung: Wir sind Kinder der Freien. Und am Ende des Lehrteils wollte Paulus damit nochmal ganz deutlich machen und unterstreichen, dass wir als Kinder Gottes frei sind. Freiheit von aller Knechtschaft und Sklaverei des Gesetzes. Sklaverei ist immer wieder ein Begriff, der da so auftaucht. Wir sind nicht mehr versklavt, wir sind frei in Christus. Und natürlich taucht da jetzt die Frage auf, wie sieht das praktisch aus? Was bedeutet so ein Leben in Freiheit konkret? Und das erklärt Paulus jetzt in dem letzten Teil. Und ich möchte lesen die ersten 6 Verse des 5. Kapitels, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Ich habe diesen Abschnitt wieder in drei Teile eingeteilt. Diesmal habe ich diesen drei Teilen Fragen als Überschrift gegeben. Der erste Teil, das ist der Vers 1, stehst du in der Freiheit? Der zweite Teil, die Verse 3 bis 4, fällst du aus der Gnade? Der letzte Teil, Kapitel 5 und 6, ist dein Glaube durch die Liebe wirksam? Stehst du in der Freiheit? Teil 1. Stell dir mal vor, du hättest jetzt den Galaterbrief geschrieben. Du hättest jetzt so die Gliederung, hast so ausführlich erklärt, was hat Christus für dich getan. Hast ihm erklärt, ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz. Und jetzt willst du den praktischen Teil beginnen und willst sagen, wie können wir das jetzt umsetzen in unserem Leben? Was würdest du tun? Vielleicht werden viele von uns so ein bisschen dazu versucht, jetzt haben wir das alles erklärt, die Theorie, jetzt kommt das praktisch. Und praktisch fängt er mal an mit einer To-Do-Liste. Gell? 1 bis 10, erstens, zweitens, drittens. Also, erstens, die falschen Lehrer dürfen den Gottesdienst nicht mehr besuchen zum Beispiel, dass sie keinen Einfluss haben. Oder zweitens, mit dem Sabbat wollen wir gar nicht erst anfangen. Wir sagen, machen einfach jeden Sabbat, jeden Samstag einen Arbeitseinsatz in der Gemeinde, damit das überhaupt nicht aufkommen könnte, gell? Rückfall in die Gesetzlichkeit und. Ja? Würden jedem vielleicht andere Dinge einfallen, wo man denkt, das ist doch jetzt wichtig. So wirklich Christen, die gut laufen sollen, darauf müssen sie achten. Aber wie beginnt Paulus den praktischen Teil? Ganz anders, weil er weiß, so eine To-Do-Liste wäre viel zu oberflächlich. Die würde nicht tief genug gehen. Und das sehen wir auch eigentlich in meisten oder fast allen Briefen von Paulus, die so in diesen theologischen und praktischen Teil gegliedert sind, dass das da ähnlich ist. Paulus beginnt den praktischen Teil seiner Briefe eigentlich nie mit konkreten Aufforderungen, sondern immer mit einer grundsätzlichen Ausrichtung. Ja? Und so eine praktische Aufforderung kann nämlich rein äußerlich befolgt werden, aber so eine grundsätzliche Aufforderung erfasst doch unser ganzes Leben. Gucken wir uns zum Beispiel den Kolosserbrief an, Kapitel 3, Vers 1, praktische Teil beginnt, trachtet nach dem, was droben ist. Also euer ganzes Leben muss himmlisch ausgerichtet sein. Ja? Habt euer Ziel im Himmel vor Augen. Das muss sein. Und wenn ihr das habt, dann schauen wir mal, wie es jetzt praktisch aussehen kann in der Ehe, in der Familie, im Arbeitsleben. Oder Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist auch eine grundsätzliche Ausrichtung. Okay? Denkt an eure großartige Berufung. Der Herr des Himmels und der Erde hat euch berufen. Und dieser Berufung macht Ehre. Oder der Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Auch eine grundsätzliche Ausrichtung. Wir möchten unser Leben Gott weihen. Ja? Im Römerbrief hat er 11 Kapitel lang die Erbarmung Gottes erklärt und anhand dieser Erbarmung fordert sie jetzt auf, gebt euer Leben Gott hin. Und genauso ist das hier im Galaterbrief. Das Ziel des Evangeliums ist nämlich viel mehr als so ein bisschen Verhaltenskosmetik oder so ein bisschen Tresur, könnten wir sagen. Es geht darum, dass unser Innerstes verändert wird, dass wir völlig erneuert werden und eine ganz neue Ausrichtung bekommen. Und deswegen stellt Paulus hier Kapitel 5, Vers 1 fest, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wir sind frei in Christus. Das ist eine grundsätzliche Tatsache, die unser praktisches Leben als Christen bestimmen soll. Ja, von was müssen wir denn frei werden, fragt man sich. Haben die Juden sich ja auch mal gefragt, ja, im Johannesevangelium. Wir sind nie irgendjemandes Knechte gewesen. Das hat Paulus in den vorangegangenen Kapiteln des Galaterbriefs dargelegt. dass Menschen unter dem Gesetz wie Sklaven sind. Genauso unfrei wie ein Sklave ist auch ein Mensch, der wirklich unter dem Gesetz lebt. Denn er versucht, durch eigene Anstrengung, durch eigene Arbeit, vor Gott Anerkennung zu finden. Das ist der Grundsatz des Gesetzes. Ich versuche es selber zu schaffen. Er strengt sich an, er rackert sich ab und hofft, dass die eigene Leistung ausreicht. Und so steht er die ganze Zeit unter Druck, genug zu leisten und lebt eigentlich ständig unter der Angst, dass es am Ende vielleicht doch nicht ausreichen könnte. Und von diesem Druck hat Christus uns frei gemacht. Denn er hat schon alles für uns geleistet. Wir müssen uns unser Heil nicht mehr erarbeiten. Wir haben es aus Gnade geschenkt bekommen. Aber trotzdem fallen wir, wie auch die Galater, so schnell wieder in das alte Leistungsdenken zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch erlebt habt, wie schnell es doch sein kann, dass wir unseren Wert, unsere Anerkennung davon abhängig machen, von dem, was wir leisten. Und schon sind wir im gesetzlichen Denken. Der Teufel setzt auch alles daran, dass wir wieder unter seine Herrschaft kommen. Aber Gott hat uns für die Freiheit befreit. Und nicht dafür, dass wir nach unserer Bekehrung wieder freiwillig zu unserem alten Herrn zurückkehren. Stell dir mal einen Sklavenhalter vor. Der hat so eine Pfeife. Und immer wenn die Pfeife ertönt, dann müssen seine Sklaven alle angerannt kommen und irgendeine schwere Arbeit für ihn tun. Und wenn nicht, dann gibt es Schläge. Und jetzt gibt es mal so einen Nachbarn von so einem tyrannischen Sklavenhalter, der kauft einen Sklaven frei. Und dieser befreite Sklave sitzt nun im Garten seines neuen Herrn auf einem Liegestuhl, ganz bequem, ruht sich aus. Der braucht ja nicht mehr für seine alten Herren arbeiten. Er ist frei. Aber dann sitzt er da ganz entspannt und plötzlich hört er den Pfiff. Und ganz instinktiv wie früher rennt er rüber und fängt an, für seinen alten Herrn zu arbeiten. Aber dann kommt sein neuer Herr vorbei und sagt, warum schuftest du denn hier? Warum machst du das denn? Du bist doch frei. Ja, Gott hat uns befreit von dem Druck, uns durch unsere guten Werke selber retten zu müssen. In Römer 8, Vers 2 erklärt Paulus das folgendermaßen, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz führt nur zum Tod, aber die Gnade hat mich frei gemacht. Da möchte ich den englischen Pastor John Stott zitieren, der das immer wieder gut auf den Punkt bringt. Die christliche Freiheit, die Paulus beschreibt, ist die Freiheit des Gewissens, die Freiheit von der Tyrannei des Gesetzes, die Freiheit von dem schrecklichen Kampf, das Gesetz zu halten, mit dem Ziel, Gottes Gunst zu bekommen. Es ist die Freiheit, von Gott akzeptiert zu sein, den Zugang zu Gott zu haben durch Christus. Es ist die Freiheit von dem schrecklichen Kampf des Gesetzes, das Gesetz zu halten, mit dem Ziel, Gottes Gunst zu bekommen. Wir sind frei von diesem Kampf. Was für eine Befreiung. Wir müssen uns unser Heil nicht mehr verdienen. Und wie dumm, wenn man es dann doch wieder versucht, durch seine eigene Leistung Gott zu beeindrucken. So wie die Galater das anfingen zu tun. Ich habe viele Jahre lang hart gearbeitet, Gott durch meine Werke zu gefallen, so hat es in dem eingänglichen Zeugnis gelautet. Gott hat uns bei unserer Rettung aber noch von mehr befreit. Das sind zwei Dinge, nämlich von der Furcht vom Tod und vor der Macht des Teufels. Und das lesen wir in Hebräer 2, Vers 14 und 15. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Der Teufel hat keine Macht mehr unter uns. Wir brauchen auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Was für eine Befreiung. Es gibt ein Zeugnis von den ersten Christen, dass als die schrecklichen Seuchen ausbrachen, gab es ja auch wieder in den ersten Jahrhunderten mit vielen Toten. Da waren es die Christen, die die Kranken gepflegt haben und selbst Ansteckung und Tod in Kauf genommen haben. Die Heiden sind alle panisch geflohen, haben ihren engsten Angehörigen im Stich gelassen. Eben weil sie so große Angst vor dem Tod hatten. Aber viele Christen sind dort geblieben. Und das hat das christliche Zeugnis enorm gesteigert, dass die Christen so furchtlos waren. Und nach diesen Seuchen im ersten und im zweiten Jahrhundert hat sich das Christentum zahlenmäßig sehr, sehr stark ausgebreitet. Sie waren Menschen, die wirklich von der Todesfurcht befreit waren. Und viertens sind wir befreit von der Sucht, immer nur für uns selbst leben zu müssen. Wir sind von unserem eigenen sündigen Ich befreit. Wir sind von der Macht der Sünde befreit. Paulus sagt in Römer 6, Vers 22, ihr wart Sklaven der Sünde, aber davon seid ihr jetzt befreit. Ihr müsst nicht mehr sündigen wie früher. Jeder von uns sündigt natürlich noch. Wir sind nicht von der Gegenwart der Sünde befreit, das passiert erst im Himmel, aber von der Macht der Sünde. Das heißt, wir müssen nicht mehr dauernd anhaltend sündigen. Und je krasser ein Mensch vor seiner Bekehrung in seiner Sünde versklavt war, desto deutlicher wird seine Befreiung sichtbar. Wir haben vor einiger Zeit Missionsbiografie von James Evans gelesen. Der war Missionar unter den Ureinwohnern Kanadas. Ist im CLV-Verlag jetzt nochmal neu erschienen. Sehr zu empfehlen. Jenseits der endlosen Wälder heißt es. Anfang des 19. Jahrhunderts war er dort ein Missionar. Und die Indianer waren wirklich versklavt von der Sünde. Sie konnten gar nichts anderes als Böses tun. Und er berichtet am Ende seines Lebens, welche Veränderung und Befreiung das Evangelium in das versklavte Leben dieser Indianer gebracht hat. Ihr ganzes Leben hat sich durch das Licht des Evangeliums verwandelt. Wir sind immer tief bewegt, wenn wir sehen, wie viel Feingefühl in den ehemals so harten Charakteren aufblüht. Ich muss an ein Gespräch denken, das ich mit einem Soldathäuptling geführt habe. Ich habe meine Mutter mit einem Strick erwürgt, sagt er mir. Warum hast du das getan? Sie war zu alt, zu nichts mehr zu gebrauchen, sie fing keine Fische mehr und Schlingen legen konnte sie auch nicht mehr. Es war mir einfach lästig, sie noch weiter zu füttern. Hätte man gedacht, dass man die Herzen solcher Unmenschen jemals anrühren könnte? Aber das Unglaubliche ist Tatsache geworden und wir sehen überall die Früchte. An der gleichen Stelle, wo der Häuptling damals seine Mutter umbrachte, steht heute eine kleine Holzkirche. Es ist Sonntagmorgen, von allen Seiten kommen die Indianer und treten schweigend ein. Da entsteht an der Tür eine ungewohnte Bewegung. Was geht da vor? Zwei Indianer haben mit ihren Händen einen Tragestuhl gebildet und bringen ihre alte, gebrechliche Mutter auf ihren Platz. Den ganzen Weg von ihrem Wigwam aus, 2 Kilometer lang, haben sie getragen. Der dritte Sohn bahnt einen Durchgang durch die Menschenmenge, macht Platz für die Mutter. Bald darauf ist die Mutter auf einer Decke, die sie sich auf dem Boden breiten, sorgsam untergebracht. Nur ein Beispiel, wie Menschen von der Macht der Sünde befreit werden. Ja, als Christen sind wir frei, frei von dem Fluch des Gesetzes, frei von der Macht des Teufels, frei von der Angst vor dem Tod, befreit von der Macht der Sünde, die über uns geherrscht hat. Und angesichts dieser Freiheit ruft Paulus den Galater jetzt zu, lebt diese Freiheit, steht fest in ihr, bleibt dran, fallt nicht um, lasst euch nicht wieder in die alte Sklaverei zurücktreiben. Und wenn ihr den Pfiff hört, dann denkt daran, ihr müsst nicht mehr zurückgehen und für euren alten Herrn arbeiten. Ihr seid frei, Er hat keine Macht mehr über euch. Gott hat dich nicht dafür befreit, dass du jetzt als Christ ein Leben nach strengen Regeln lebst und einfach nur To-Do-Listen abarbeitest. Er hat dich befreit, damit du in einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu Gott lebst. Er hat dich auch nicht dafür befreit, dass du jetzt genauso Angst hast vor dem Tod, gell? Vielleicht panische Angst vor Corona, wie man das mal hier und da sieht, wie viele Menschen um uns herum, sondern er hat dich dafür befreit, dass du Zeugnis geben kannst, weil du sicher weißt, was nach dem Tod kommt. Er hat dich auch nicht dafür befreit, dass du jetzt genauso der Sünde dienst wie vor deiner Bekehrung, dass du noch genauso versklavt bist und abhängig bist wie vorher, sondern er hat dich befreit, dass du jetzt dein Leben für ihn einsetzen kannst. Du bist frei, du musst nicht mehr gehorchen, wenn der Pfiff deines alten Herrn ertönt. Du kannst anders leben als vorher. Stehe fest in der Freiheit, zu der dich Christus berufen hat. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Verse 2 bis 4. Fällst du aus der Gnade? Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber nochmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Die Irrlehrer, die in Galatien auftauchten, die hatten die Heidenchristen ja aufgefordert, sich beschneiden zu lassen. Das hatten ja auch einige Juden beim Apostelkonzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 5, gefordert. Sie müssen sich beschneiden lassen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Beschneidung, kleiner Eingriff, ein bisschen unangenehm, aber tut kurz weh und gut ist, haben wir Frieden. Gell? Warum macht Paulus da so ein großes Ding draus? Ist denn das so schlimm, wenn die Brüder in Galatien das einfach so machen? Das hat doch mit ihrem Herzen, ihrem Glauben nicht so viel zu tun. Doch, sagt Paulus, ich sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Wenn ihr das macht, dann bringt Jesus euch nichts mehr. Er nutzt euch nichts. Krasse Worte. Warum sagt Paulus das hier so deutlich? Er sagt das so, weil er einfach damit ausdrücken will, nur Jesus allein, nicht Jesus und. Entweder hat Christus alles für dich getan oder gar nichts. Entweder kommt man durch das Halten des Gesetzes und damit durch eigene Leistung zu Gott oder durch Christus. Entweder durch eigene Leistung oder durch Gottes Gnade. Entweder Christi Gerechtigkeit oder unsere eigene Gerechtigkeit. Da gibt es nichts dazwischen. Und deswegen wird Paulus hier so deutlich und unerbitterlich. Jesus ist der einzige alternativlose Weg zu Gott. Nur wenn wir uns ganz auf ihn verlassen, gilt uns seine Verheißung. Und die Galater wollten so ein bisschen netten Kompromiss. Ein bisschen Judentum, ein bisschen Christentum. Man pickt sich aus beiden Systemen sozusagen das Beste raus, was einem gefällt. Aber das geht nicht. Entweder du fährst mit dem Schiff nach Amerika oder mit dem Flugzeug. Beides gleichzeitig geht nicht. Auf der anderen Seite hat Paulus ja eine Beschneidung aus missionarischen Aspekten beim Timotheus zum Beispiel in Apostelgeschichte 16 akzeptiert. Aber hier ging es um Beschneidung als Rückkehr zum Gesetz, als Mittel der Errettung. Und deshalb spricht Paulus sich hier so vehement dagegen aus. Beschneidung würde tatsächlich Trennung von Christus bedeuten. Es wäre ein Wechsel ins feindliche Lager. Beschneidung hieße für die Galater nicht mehr allein auf Christus vertrauen und damit würden sie sich gar nicht mehr auf ihn verlassen. Ein vollkommenes Werk würde für unvollkommen erklärt. Was Christus begonnen hat, führt das Gesetz zu Ende. Und das kann nicht sein, hier gibt es keinen Kompromiss. Entweder rechts oder links, entweder hü oder hot, beides gleichzeitig geht nicht. Paulus fährt da fort, ich bezeuge jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Er begibt sich wieder unter das Gesetz. Gell? Liebe Galater, wenn ihr euch beschneiden lässt, dann müsst ihr auch das komplette Paket nehmen. Dann müsst ihr das ganze Gesetz halten. Das ist wie bei einem Erbe. Da kannst du nicht sagen, das Ferienhaus in Holland, das nehme ich, das schöne Auto nehme ich, aber die Schulden, die lassen wir aber beiseite. Entweder du nimmst das komplette Erbe an oder du schlägst es aus. Einzelne Sachen rauspicken, die dir gefallen, das geht nicht. Ihr Galater, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann müsst ihr auch eure komplette Gerechtigkeit selbst erarbeiten. Dann müsst ihr auch das ganze Gesetz halten und ihr seid verflucht, wenn ihr auch nur ein Gebot übertretet. Das sagt Paulus in Galater 3, Vers 10. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und ihr wisst doch genau, dass ihr das nicht schafft. Also liebäugelt doch gar nicht länger mit Gesetz und Beschneidung. Ja, was bedeutet das alles für uns? Ich denke, keiner von uns spielt so mit dem Gedanken, sich beschneiden zu lassen. Was bedeutet das für unser Leben? Und ich denke, die Frage ist da immer wieder, worauf gründen wir, worauf gründest du die Gewissheit deiner Errettung? Warum glaubst du, kommst du einmal bei Gott an? Ist es dein Einsatz in der Gemeinde? Vielleicht ein regelmäßiger Gemeindebesuch? Oder deine persönliche Hingabe? Oder vielleicht das Wissen, dass du dich einmal für Jesus entschieden hast? Ich habe da mal eine Hand gehoben oder was auch immer. Oder ich bin getauft. Ich bin Gemeindemitglied. Oder meine Spendenliste ist auch ganz ansehnlich. In nichts, was wir tun, dürfen wir unsere Rechtfertigung vor Gott suchen. Unsere Rechtfertigung liegt allein in Christus, was er für uns getan hat. Das müssen wir nicht nur theoretisch wissen, sondern auch verinnerlicht haben in unserem Leben. Sonst sind wir wieder Sklaven unserer Werke, Sklaven des Gesetzes. Und in Vers 4 geht es weiter. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Paulus sagt hier damit den Galatern, wenn ihr nicht in Christus allein euer Heil festmacht, dann steht ihr außerhalb der Wirksamkeit der Gnade, außerhalb des Erlösungswerkes. Sobald ihr dem vollkommenen Werk Christi etwas hinzufügen wollt, verliert ihr es. Es gibt nur Gnade allein, nicht Gnade und. Die Titanic hatte 20 Rettungsboote an Bord. Leider wurden diese alle nicht voll besetzt. Und wenn man das Glück hatte, in so einem Boot zu sitzen, dann war das die Rettung. Denn das Wasser war so kalt, knapp über dem Gefrierpunkt, dass man darin nicht lange überleben konnte. Nur im Rettungsboot war man sicher. Und stell dir vor, jemand fällt aus dem Rettungsboot ins eiskalte Wasser. Das war das Todesurteil. Und vielleicht will Paulus das hier so ähnlich sagen. Ihr seid aus der Gnade gefallen, wie aus so einem Rettungsboot. Eigentlich ein interessanter Ausdruck. Die Gnade wie ein Rettungsboot. Jemand, der drin ist, fällt plötzlich raus und schwimmt hilflos im kalten Wasser, von wo er doch schon herausgerettet wurde. Und es geht hier jetzt nicht um die Frage, ob ein Christ wieder verloren gehen kann. Es geht hier darum, wenn du an Christus glaubst, dann musst du das auch komplett tun. Du kannst davon nicht nur ein bisschen nehmen. Entweder bist du drin im Rettungsboot oder du schwimmst selbst. Entweder vertraust du auf die Gnade oder auf deine eigene Leistung. Es gibt nichts dazwischen. Ja. Zur Sicherheit glaube ich an Jesus, aber ich bin vielleicht immer noch Mitglied in der katholischen Kirche. Ich meditiere ab und zu, gehe auch mal in die Gemeinde, mache so ein bisschen Yoga und lebe ansonsten mein eigenes Leben. So geht es nicht. Du fällst aus der Gnade, wenn du das so probierst. Entweder Gnade zu 100% oder gar nicht. Entweder du lässt dich zu 100% auf Jesus ein oder gar nicht. Kommen wir zum dritten Punkt. Ist dein Glaube durch Liebe wirksam? Verse 5 und 6. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.
Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Ist dein Glaube durch die Liebe wirksam?
Wenn wir diese beiden Verse lesen, fallen uns zwei Dinge auf. Paulus hat vorher immer von ihr gesprochen, jetzt spricht er von wir. Also er bezieht sich selber wieder ein, er spricht hier bewusst zu wahren Gläubigen, die ganz auf die Gnade vertrauen. Und dann fällt noch auf, ein Wort kommt zweimal vor. Welches ist das? Der Glaube. Der Glaube steht im Zentrum, wenn es um die Errettung geht. Klar. Denn wenn wir nicht unsere eigenen Werke gerettet werden können, wie werden wir dann gerettet? Natürlich nur durch Glauben. Auf den Glauben kommt es an. Wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Was bedeutet dieser Vers? Gell? Durch den Geist aus Glauben. Der Heilige Geist bewirkt den Glauben in uns durch den Geist. Und was heißt die Hoffnung der Gerechtigkeit? Wir sind doch schon gerecht gesprochen vor Gott. Genau das sind wir. Aber wir erwarten die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das heißt, wir freuen uns auf den Himmel, auf die wunderbare Zukunft bei Christus. Dafür müssen wir nicht mehr arbeiten. Wir können diese Herrlichkeit einfach erwarten. Wir erwarten aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Also diese Ewigkeit, diese Herrlichkeit ist uns gewiss, aber jetzt erwarten wir sie. Gell? Genauso wie ein Kind, das sich auf Weihnachten freut, aber erst der 24., der kommt ganz sicher. Ganz bestimmt. Da kann das Kind nichts dran tun. Weihnachten kommt auf jeden Fall, aber kann sich einfach darauf freuen und das erwarten. Und dann sagt Paulus, für diese Glaubensgewissheit ist es letztendlich egal, ob ihr beschnitten seid oder nicht. Das hat keine Bedeutung. In Christus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, irgendeine Kraft. Manche waren ja beschnitten damals, manche nicht. Paulus sagt, das ist völlig unwesentlich. Ist total egal. Aber sich im Nachhinein beschneiden zu lassen, weil man Angst hat, dass man das doch vor Gott bräuchte, dagegen hat Paulus argumentiert. Aber ansonsten ist die Beschneidung völlig egal. Entscheidend ist, ob du in Christus bist oder nicht. Das ist der springende Punkt. Ja, und jetzt hört man, wenn man das so hört, dann taucht diese Frage auf, wenn wir nicht mehr unter Gesetz sind, gell, wenn Paulus das alles so beiseite schiebt, heißt das, dass man als Christ so leben kann, wie man will. Super, das Gesetz ist weg, alles, was mich stört, alles enge, jetzt kann ich einfach mal die Sau rauslassen. Ja? Einfach machen, wozu ich Spaß habe. Ist die Gnade so vollkommen, dass es gleichgültig ist, wie wir unser Leben führen? Es ist sogar egal, ob wir sündigen. Nein, natürlich nicht. Ein Leben im Glauben ist nicht nur ein Leben aus Gnade, sondern auch ein Leben im Geist. Und das führt Paulus im 5. und 6. Kapitel dann weiter aus. Und hier beendet Paulus den Vers so: In Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit sein eine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Also in Christus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein eine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Ja, wir werden durch Glaube errettet und nicht durch Werke. Aber der Glaube, dieser Glaube ist von einer Art, dass er durch Liebe sichtbar wird. Wahrer Glaube zeigt sich immer in praktischer Liebe. Echter Glaube ist nicht mit einem gesetzlosen, unmoralischen Lebensstil vereinbar. Das heißt nicht, dass wir durch Taten der Liebe gerettet werden. Wir werden durch Glauben gerettet. Punkt. Aber es heißt, dass der Glaube, der rettet, sich immer in Taten der Liebe zeigt. Luther hat das mal so formuliert: Der ein wahrer Christ sein will, muss glauben. Aber er glaubt nicht richtig, wenn nicht Taten der Liebe seinem Glauben folgen. Der ein wahrer Christ sein will, muss glauben, aber er glaubt nicht richtig, wenn nicht Taten der Liebe seinem Glauben folgen. Diese Indianer, von denen wir gehört hatten, hatten sich ja bekehrt.
Sie wurden gerettet allein durch den Glauben an Christus. Aber dieser Glaube wurde sichtbar in ihrem Leben. Es war nicht nur etwas, was sich irgendwie nur so theoretisch in ihrem Kopf abgespielt hat. Nein, den Glauben hat man gesehen. Sie haben auf einmal angefangen, sich um die alten Eltern zu kümmern, Schwache zu lieben und sogar ihre Feinde zu lieben. Und so berichtet James Evans weiter von einer großen Pockenepidemie in der Gegend und dass der benachbarte Stamm der Schwarzfuß-Indianer schwer betroffen war. Und dann haben 160 Ruderer aus der Siedlung der christlichen Indianer Lebensmittel zu ihren Feinden gebracht und haben sich damit der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt. Einfach aus Liebe, sogar zu ihren Feinden. Ja, wurden diese Indianer gerettet, weil sie ihre alten Mutter in die Kirche gebracht haben oder weil sie ihren Feinden Nahrungsmittel gebracht hatten? Hätten diese Werke ausgereicht, um sich vor Gott gerecht zu machen? Nein. Aber dass ihr Glaube echt war, hat sich in diesen Taten der Liebe gezeigt. Und wenn sich diese Indianer so gar nicht geändert hätten, wenn sie immer noch bei jeder Beleidigung den Gegner niedergestochen hätten, wenn sie immer noch ihre Eltern getötet hätten, wenn sie immer noch genauso unbeherzt, barmherzig und grausam gewesen wäre, ja, dann hätten sie schön erzählen können, dass sie an das Evangelium glaubten. Aber der Missionar hätte sicher ernste Zweifel daran gehabt. Jakobus 2 heißt es, was nutzt es, wenn jemand Glauben hat, aber keine Werke? Kann etwa so ein Glaube ihn retten? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke in sich hat, in sich selbst tot. Um in den Himmel zu kommen, brauchst du nicht irgendeinen Glauben. Du brauchst rettender Glaube. Und rettender Glaube wird in Werken der Liebe sichtbar. Und das ist übrigens auch das Thema des ersten Johannesbriefes. Wenn du Zweifel hast, ob du wirklich gläubig bist, aber da ist sichtbare Liebe in deinem Leben. Zwar Liebe zu den Geschwistern, Liebe zu Gott, Liebe zu Gottes Wort, dann darfst du sicher wissen, dass du errettet bist. Und damit möchte ich zusammenfassen. Wir haben uns anfangs drei Fragen gestellt. Erstens, stehst du in der Freiheit? Wenn du diesen Pfiff des alten Herrn hörst, vielleicht eine Sucht, eine Sünde, an der du früher hingst, vielleicht ein Impuls, Gott durch deine guten Taten oder deine Selbstdisziplin beeindrucken zu wollen. Oder vielleicht die alte Panik vor dem Tod. Dann mach dir klar, du bist frei. Du brauchst diesem Herrn nicht mehr zu gehorchen. Du hast einen neuen Herrn bekommen. Zweitens, fällst du aus der Gnade? Du hast dich für das Rettungsboot Jesus Christus entschieden. Du hast erkannt, dass dein eigenes Schwimmen im Wasser dich niemals retten kann. Dann vertraue auch jetzt weiter darauf. Bleib da drin sitzen, fall nicht raus. Denke nicht, dass du irgendwas zu deiner Rettung hinzufügen könnten müsstest. Mach deine Freude im Alltag, die Gewissheit deiner Rettung, deiner Lösung nicht an deinen Werken fest. Vertraue 100% auf das, was Christus für dich getan hat. Und drittens, ist dein Glaube durch die Liebe wirksam? Sagst du nur, dass du gläubig bist, oder sieht man das auch irgendwo? Vielleicht schwach, aber man sieht es. Ist dein Glaube nur eine Theorie in deinem Kopf, oder ist er die Antriebsfeder für dein Tun? Und welche Liebestat will Gott vielleicht, dass du sie nächste Woche konkret tust? Amen.